Musik ist großartig und wir Menschen sind die einzige Spezies auf unserem Planeten, die Musik macht und bewusst hört. Und davon profitieren wir auch gesundheitlich.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Wenn wir Musik hören, beeinflusst das sofort unseren Körper. Wir nicken unwillkürlich im Takt. Manchmal bekommen wir sogar Gänsehaut, wenn die Melodie uns emotional berührt. Ganz oft löst sie Erinnerungen aus. Aber Musik ist eben nicht nur Unterhalter und Stimmungsmacher. Sie kann uns auch helfen, gesund zu bleiben oder schneller zu genesen. Wie genau, das schauen wir uns heute an.
Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast. Redaktionell mitgearbeitet hat heute Maike Schnitzler. Musik ist allgegenwärtig in unserem Leben. Manchmal nehmen wir sie nur als Klangteppich wahr, so auf Videos, im Fernsehen, im öffentlichen Raum. Aber oft nutzen wir sie ganz bewusst, unserer Stimmung entsprechend. Wir legen vielleicht unseren Lieblingssong auf, zum Tanzen, bei guter Laune. Oder viele Menschen mit Liebeskummer steigern auch ihren melancholischen Zustand, indem sie dann noch eine traurige Ballade anhören. Wie kommt es denn überhaupt, dass Musik eine solche Macht über unsere Emotionen hat?
Also ich bin so dankbar, Andrea. Ich habe mich so gefreut und habe mir dieses Thema ja so sehr gewünscht, weil für mich einfach Musik ganz, ganz wichtig ist. Ich konsumiere Musik sehr, sehr reduziert, aber auch sehr bewusst. Und ich bin ja ein sehr, sehr kreativer Mensch. Ich habe schon als kleines Kind immer gemalt, aber auch musiziert. Oder für mich war Musik ein ganz, ganz wichtiges Puzzlestück im Leben, Klavier. Oder im Symphonieorchester Kontrabass gespielt. Und ich weiß um die Macht und um die Kraft der Musik. Ich weiß einfach, dass das so wahr ist. Und deswegen ist das so wichtig. Und wie du fragst, wie es kommt, dass die Musik so eine Macht über uns und unsere Emotionen hat, dann geht das schon auf den ersten Moment unseres Lebens im Mutterleib zurück. Also wir wissen, dass schon der Embryo alles mithört quasi. Das Kind im Mutterleib hört die Geräusche. Es hört den Herzschlag der Mutter. Es hört aber auch die Alltagsgeräusche. Es hört die Stimmen seiner Geschwister, der Familie, des Vaters vielleicht und ja auch die Musik. Und nicht umsonst legen ja viele Schwangere sich abends noch eine Spieluhr auf den runden Bauch, am besten bevor man ins Bett geht oder zur Ruhe kommt. Und wir wissen inzwischen aus Forschungen, dass etwa ab dem 6. Schwangerschaftsmonat dieser kleine Mensch schon bestimmte Klangmuster mit Stimmungen verknüpfen kann. Und dass dieses ungeborene Kind bemerkt, dass die Emotionen der Mutter auch etwas mit den Geräuschen zu tun haben, die sie umgeben. Das muss man sich alles mal auf der Zunge vergehen lassen. Das Kind spürt sogar die Veränderungen des Hormonspiegels der Mutter. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn die Mutter Stress empfindet, Angst empfindet. Das überträgt sich alles unmittelbar auf das ungeborene Kind. Und das ist ein ganz, ganz früher Lernprozess. Also wir lernen schon ganz, ganz früh im Mutterleib die Einflüsse auf uns über Geräusche und den Zusammenhang auch von Geräusch und hormonellen Veränderungen oder auch beschleunigter Herzschlag der Mutter, Umgebungsgeräusche, vielleicht ein Autogeräusch, ne, und dann Herzschlag der Mutter. Also wir lernen pausenlos, wenn wir da in der Murmel schwimmen. Und dieses ganze Thema Beforschen der Schwangerschaft, Beforschung der Zeit des ungeborenen Kindes. Wir wissen ja inzwischen, wie massiv diese Phase unser gesamtes Leben beeinflusst. Also das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Und deswegen ist es so wichtig, diese ungeborenen Kinder auch schon lieb zu haben. Ja, auch, ne, wir wissen eigentlich, was sie alles schon so früh prägt. Das ist Wahnsinn.
Auf jeden Fall.
Ja, da sollte man sich auch überlegen, welche Musik man sich als Schwangere da antut. Ne? Also wir wissen ja, da gibt es ja auch bestimmte Musik, die besonders hilfreich ist. Aber wir wissen einfach, dass die Musik eine direkte Verbindung hat zum limbischen System. Das heißt, Die Musik wird nicht nur kognitiv verarbeitet, sondern sie löst unmittelbar Emotionen aus. Sie führt zur Freisetzung der Neurotransmitter, also nicht nur Adrenalin, Stress, auch Dopamin, Glücksgefühl, auch Oxytocin, das heißt dieses Hormon Verbindung, soziale Verbundenheit, Kuschelhormon. Und die Stimmung wird ja auch über die Musik reguliert. Das heißt, das ist einfach fantastisch, wie das alles zusammenhängt. Mhm. Und ich bin einfach wahnsinnig begeistert, wie die Musik auf dieses limbische System wirkt, um damit uns zu verändern. Also das gilt jetzt nicht nur für das ungeborene Kind. Wir wissen, das ist verantwortlich, wie wir Emotionen verarbeiten, ob wir Freude, Angst, Wut, Trauer entwickeln. Es spielt eine Rolle, wie wir unsere Grundbedürfnisse steuern, ob wir hungrig sind, durstig sind, wie unser Sexualtrieb ist. Das spielt eine Rolle, wie gut wir lernen. Also ich habe zum Beispiel auch in krassen Phasen des Studiums oder vor Prüfungen auch bewusst manchmal Musik konsumiert, um auch meinen Hirnkasten, das Oberstübchen, so ein bisschen besser in Stimmung zu bekommen. Also um einfach neue Erinnerungen zu fördern, das Lernen zu fördern. Das ist fantastisch, mhm. Absolut fantastisch.
Der Mensch ist ja auch das einzige Lebewesen, das bewusst Musik macht. Hängt das auch mit dieser frühesten Prägung zusammen?
Ja, es gibt eine Theorie, dass die Entstehung von Musik, also bei den ersten Menschen, dieses Singen von ganz einfachen Melodien mit der Entstehung der Babysprache zusammenhängt. Und da gibt es auch einen Wissenschaftler, Professor Richard Pankhurst, Leiter des Zentrums für systematische Musikwissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz. Der vermutet, dass es daran liegt, dass menschliche Babys früher auf die Welt kommen als im Tierreich. Wenn man das so betrachtet, die Evolution hat die menschlichen Gehirne größer werden lassen und also nahm der Kopfumfang zu. Und um sicher geboren zu werden, mussten die Kinder schon aus dem Mutterleib, bevor die Entwicklung eigentlich abgeschlossen war. Und dadurch sind menschliche Babys irgendwie auch hilfloser und sozusagen unfertiger als die Tierbabys. Diese können ja eigentlich manchmal sogar schon direkt nach Geburt laufen. Gut, ein Vogel kann auch nicht direkt fliegen, die müssen üben. Und somit braucht es auch eine neue Form der Kommunikation zwischen Mutter und Menschenkind, um diese Bedürfnisse zu erkennen. Und das ist die sogenannte Babysprache. Das heißt, das sind einfache Laute, Tonhöhenvarianten und das ist musikalisch. Das heißt, diese enge Bindung zwischen Mutter und Kind ist nach Meinung dieser Forschung der Ursprung unserer Musikalität. Mhm. Und der Mensch musiziert auch, denke ich, weil Musik eine komplexe kulturelle Fähigkeit ist, die auch eng mit unserer Fähigkeit zu abstraktem Denken, zur Sprache und zur Emotion verbunden ist. Und die Tiere haben zwar oft eine eigene Form der Kommunikation und wenn man jetzt so einen Frosch quaken hört, kann man auch sagen, das ist Musik, ja. Aber die sind nicht so vielschichtig und bewusst gestaltet wie die menschliche Musik. Hier kann man natürlich auch noch Gründe anführen, warum menschliches musikalisches Verhalten und tierische Musik in Anführungsstrichen sich unterscheiden. Der Mensch ist einfach in der Lage, Abstraktes wie Melodien, Rhythmen und Harmonien zu verstehen und zu erzeugen. Und ja, die kulturelle Entwicklung ist natürlich ja auch ganz klar zu nennen. Musik ist ja ein fester Bestandteil menschlicher Kulturen auf der ganzen Welt. Sie dient der Unterhaltung, dem Ausdruck von Emotionen, der Gemeinschaftsbildung. Ich denke aber auch nochmal an den Quarkfrosch, ne? Der Frosch, der quakt ja auch, um zu balzen oder um sein Territorium zu zeigen. Ne? Mhm. Auch ganz interessant. Aber was mich in dieser Recherche für die Folge sehr, sehr bewegt hat, war diese wichtige Rolle der Musik für die Entwicklung der Kinder im Mutterleib, dass die Musik so extrem wirkt. Sie wirkt beruhigend, sie kann die Gehirnentwicklung fördern und auch die Bindung zwischen Eltern und Kind stärken. Und wenn man sich natürlich fragt, welche Musik denn, dann wissen wir gerade für den Fötus ist es besonders schlau, sanfte klassische Musik einzusetzen. Sie wirkt wirklich nachweislich beruhigend und ab der 26. Schwangerschaftswoche ist das Innenohr des Babys komplett entwickelt. Ab dann hört das alles. Mhm. Ja? Studien zeigen auch, dass die Musik die Gehirnentwicklung so positiv beeinflusst und auch die Verbindung zwischen den Gehirnhälften fördert. Und für den Säugling, der zur Welt gekommen ist, haben wir auch diese beruhigende, stimmungsverbessernde und stressreduzierende Wirkung. Das heißt, auch dieses Singen, ein Kind in den Schlaf singen, das ist fantastisch gesund für Mutter und Kind oder für Vater und Kind. Wenn ich da einfach nur an dieses wunderbare Lied denke, Guten Abend, Gute Nacht, ja, also eine Freundin von mir hat immer ihr Kind in den Schlaf gesungen, sie konnte alle Strophen singen. Das war, finde ich, eigentlich das Beste, was sie ihrem Kind da geben konnte. Und natürlich ist es immer wichtig, dass Musik für das Baby angenehm ist und es nicht unter Stress setzt. Also, dass man auch schaut, wie reagiert das Kind auf welche Art der Musik. Und das ist auch interessant, eine Musik, die man während der Schwangerschaft gehört hat, die erweist sich oft auch nach der Geburt als beruhigend auf das Kind. Mhm. Also das ist schon interessant.
Ja, aber ist ja auch logisch, ne? Also auch wenn man dann immer so eine Einschlafmusik hört, wenn die Mutter sich ins Bett legt, kann man sich schon mal darauf einstellen, wenn die dann nochmal erklingt, was das bedeutet.
Macht uns ja genauso, ne?
Ja, genau. Und inwiefern hat Musik denn nun einen Effekt auf unsere Gesundheit, also uns Erwachsene?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir wissen ja, Gedanken schaffen unsere Emotionen und unsere Emotionen beeinflussen unsere Gesundheit. Allein schon, wenn wir uns das Herz-Kreislauf-System anschauen. Das heißt, die Herzfrequenz ändert sich, der Blutdruck ändert sich, Musik kann uns entspannen, beruhigen, Blutdruck geht runter, sie kann uns genauso aufputschen, sie kann uns in Leistungssteigerung bringen. Das hängt natürlich mit der Art der Musik zusammen. Also ruhige Musik entspannt uns, aggressive, schnelle Musik putscht Adrenalin aus. Und das kann auch interessant genutzt werden bei zum Beispiel Koma-Patienten. Mhm. Studien haben gezeigt, dass Musik bei Patienten zur Entspannung führen kann, Ängste reduzieren kann, sich Bewusstsein verbessern kann und auch wissen wir, dass mehr Entspannung sogar unter Vollnarkose bemerkt wird. Also wo man ja eigentlich komplett ausgenockt ist. Wir hören ja auch nicht nur wahrscheinlich über unsere Ohren. Wir haben ja auch über eine Leitung. Das Ohr ist ja nicht aus, nur weil wir es nicht mehr direkt hören. Ne? Mhm. Und wir wissen, dass postoperativ Schmerzen durch Musik reduziert werden können. Also wir haben ganz klar diese Wirkungen, physische Effekte, das heißt Herzschlag, Atemfrequenz, Einfluss auf den Blutdruck. Wir haben emotionale Effekte. Die Musik kann Freude, Trauer, Angst hervorrufen. Und wir haben, was ich schon angedeutet habe, kognitive Effekte. Das heißt Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, Problemlösungsfähigkeit wird verbessert. Das gilt auch bei Menschen mit Demenz oder auch bei anderen psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie. Und natürlich ist Musik ein wahnsinnig sozialer Faktor. Mhm. Wenn wir uns allein vorstellen, man geht zu Konzerten. Menschen lieben es, Musik gemeinsam zu erleben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Mhm. Werden wir mal konkreter. Also welche Musik müsste ich denn auflegen, um zu entspannen? Muss da immer der Mozart her?
Also man muss ganz klar sagen, tatsächlich ist laut Studien die Wirkung von klassischer Musik besser geeignet, um Herzfrequenz, Blutdruck und Blutfluss im Gehirn positiv zu beeinflussen. Schon kleine Kinder sollen das Hören von Mozart, unserem kleinen Wunderkind, gesünder und kreativer machen. Und seine Stücke sind auf jeden Fall eine musikalische Wunderwaffe. Ich habe ja auch schon in Büchern wie Energy in 5 Minuten angedeutet, es macht wirklich Sinn, sich so eine musikalische Hausapotheke zusammenzustellen. Warum nicht? Ja? Und ähnlich verhält es sich aber auch nach Studien mit der Musik von Sebastian Bach. Mhm. Besonders, dass er eine stark ausgleichende Wirkung hat. Beethoven hat nicht ganz so gut abgeschnitten. Das liegt unter anderem an den wechselnden Tempi in seiner Musik. Also sowas wie die 5. Symphonie. Das ist da, 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 da. Mhm. Das beeindruckt durch die Brüche in Tempo und Emotionalität, aber entspannend wirkt das Ganze nicht. Man lädt sich ja da eher anders auf, aber Entspannung ist da eher bei Mozart und Bach zu nennen. Und Johann Strauss, unser Wiener Walzerkönig, Grüße an unsere Österreicher da draußen, ist ebenfalls ein Komponist, dessen Musik laut einer Studienarbeit Blutdruck senkend wirkt. Liebe Freunde, bevor es jetzt weitergeht in unserer spannenden Folge, habe ich noch eine Überraschung für euch mitgebracht. Wenn der Sommer kommt, darf es in der Küche leicht, frisch und unkompliziert sein. Dazu findet ihr in meinem Rezeptbooklet viele köstliche Rezepte, die sich auch gut zum Abnehmen eignen, wenn man möchte. Diese Sommerrezepte sind nach der Doc-Fleck-Methode entwickelt und bieten wunderbar schmeckende Gerichte mit saisonalen Zutaten. Mit kreativen Tauschtipps, Varianten für verschiedene Ernährungsziele und wichtigen Hinweisen zu Unverträglichkeiten ist für wirklich jeden Geschmack etwas dabei. Allen Interessierten da draußen rufe ich jetzt ganz laut zu. Ich möchte euch dieses Booklet wirklich gerne schenken und weitere Infos dazu findet ihr unter docfleck.de/Sommerrezepte. Den Link gibt es in der Folgenbeschreibung. Viel Freude beim sommerlichen Genießen, beim spannenden Entdecken und Dazulernen. Und wenn wir jetzt schauen, wenn wir von Musik und Entspannung reden, dann finde ich, sollte man auch wissen, wie viel Musik sollte ich hören, damit das auch wirklich einen plausiblen Effekt hat. Da gibt es schon so eine Aussage, dass so täglich 25 Minuten über 3 Wochen einen günstigen Effekt haben, und zwar zum Beispiel auf Schmerzen und auch auf Angst, Depression oder Schlafstörungen. Und das gilt auch zum Beispiel bei chronischen Kopfschmerzpatienten. Also ganz, ganz interessant. Man vermutet, das kommt zustande durch die positiven Effekte, durch Senkung des Cortisolspiegels, durch den Ablenkungseffekt. Das Gehirn muss sich eben anders beschäftigen. Die Muskeln entspannen sich. Ganz, ganz spannend. Ich bin auch ein ganz großer Fan und habe nochmal geschaut, welche Musik könnte da jetzt außer Mozart, Bach oder Johann Strauss wirken. Auch Händel, Corelli, Albinoni können Stress reduzieren und sich positiv auf den Herz-Kreislauf auswirken. Und wenn man sich das alles mal so auf der Zunge zergehen lässt, Stressabbau, Schmerzlinderung, Verbesserung der Konzentration oder auch Stimmungsaufhellung ist einfach unglaublich wichtig und gesund bringt.
Und hängt die Entspannung nicht auch damit zusammen, welche Musik mir jetzt besonders gefällt? Einige lieben ja Klassik, andere aber auch gar nicht. Wäre es dann kontraproduktiv, wenn ich Mozart auflege?
Interessanterweise hatte bei Tests die musikalische Präferenz keinen Einfluss auf die blutdrucksenkende Wirkung. Man hat ABBA-Fans auch Songs ihrer Lieblingsband vorgespielt, aber sie profitierten blutdrucktechnisch nicht davon. Mhm. Das heißt, hier muss man echt sagen, Klassik gewinnt. Das heißt, der Cortisolspiegel im Blut sank bei den Probanden mit Musikbeschallung anders als bei anderen ruhenden Patienten ohne die Musik. Interessant war auch, Männer reagierten deutlicher als Frauen, aber auch hier bei Mozart am meisten, bei ABBA am wenigsten. Tja, und Grund ist die Struktur der Musik macht's, also wiederkehrende Themen, wenig Dissonanzen, verbundene Noten, also Legato nennt man das ja für alle Musikalischen da draußen und wenig Veränderungen im Rhythmus und Tempo. Und bei der Popmusik kommt erschwerend dazu, dass die Lieder auch Texte haben. Also wird das Gehirn ganz, ganz anders angesprochen. Das heißt, das ist auch interessant, ne?
Ja, auf Mozart können sich ja immerhin die meisten einigen. Also selbst Tiere sollen ja angeblich gut auf seine Melodien anspringen. Es gibt ja die Geschichte vom sogenannten Mozart-Effekt bei Kühen, dass die angeblich zu dieser Musik mehr Milch geben.
Ja, bei Tieren geht es allerdings um andere Reize. Also weiße Haie reagieren zum Beispiel besonders auf Songs von AC/DC. Ich meine, der weiße Hai, wie soll er auch sonst anders reagieren, ne? Taucher spielten die Songs unter Wasser ab und haben herausgefunden, dass genau diese Musik die Haie besonders entspannte Die haben sich nämlich dann die Schnauzen an den Boxen gerieben. Und man vermutet, dass die besonders niedrige Frequenz dieser Musik attraktiv auf Haie wirkt. Mhm. Und nach einer OP beim Menschen würde ich jetzt allerdings nicht zu AC/DC raten. Man muss auch sehen, bei Tieren, die reagieren ganz unterschiedlich auf verschiedene Genres. Viele Tiere, vor allen Dingen Hunde und Katzen, zeigen auch eine Vorliebe für klassische Musik und sanfte Instrumentalstücke, die eine beruhigende Wirkung haben können. Und auch Reggae oder Softrock werden oft auch als entspannt von Tieren empfunden. Heavy Metal scheint jetzt wohl eher nur die Vorliebe vom weißen Hai zu sein. Also ganz interessant. Ne? Also eins möchte ich dir noch zu dem Faktor sagen, dass der individuelle Musikgeschmack schon auch in gewissem Maße eine positive Wirkung immer hat. Also Musik, die man mag, erzeugt auch natürlich eine intensive persönliche Erfahrung. Und die kann sich immer emotional und körperlich wohlbefindenmäßig auswirken. Aber wenn man jetzt so gerade auf Entspannung und Blutdruck schaut, ist einfach die Klassik schon so eine gute Sache.
Mhm. Du hast ja eben gesagt, Musik könne auch Schmerzen reduzieren. Also wenn wir die täglich 25 Minuten hören, über 3 Wochen die richtigen Lieder auflegen, das wird ja sicher einige Hörer genauer interessieren. Was sollte ich denn bei dem Ziel an Musik hören oder sollte ich die Musik eher selbst machen? Also was wäre da besser?
Also wenn man das mal so aufrollt, die Musik wird allgemein in der Schmerztherapie unterstützend eingesetzt. Aus meiner Erfahrung, Empfehlung, sollte sie wirklich eingesetzt werden. Man kann natürlich unterscheiden zwischen der Musiktherapie und der Musikmedizin. Das heißt, Musiktherapie bedeutet, man geht auch wirklich zu einer Maßnahme. Das ist eine psychotherapeutische Maßnahme mit dem Ziel, die sozialen und psychischen Ressourcen zu stärken. Also indem man zum Beispiel Musik aktiv lernt in Form von Trommeln oder so, hat ja auch einen stark entspannenden Effekt. Mhm. Musikmedizin, da setzt man sozusagen eine medikofunktionale Musik ein, um auch biochemische Trigger zu setzen, physiologische Trigger zu setzen über die Musik. Das heißt, die Musik wird hier eingesetzt wie ein Medikament. Sie soll Endorphine freisetzen, um dem zentralen Nervensystem zu helfen, den Schmerz besser zu verarbeiten. Mhm. Und wenn wir jetzt schauen, wie kann man da gezielter vorgehen? Es werden hier vielerlei Musikarten eingesetzt. Wir haben hier schon die Klassik mit Textmarker hier mehrfach akustisch markiert. Aber es gibt auch diese sanften Jazz-Elemente, Naturgeräusche, Meeresrauschen, Vogelzwitschern, Wasserfallgeräusche oder Ambient Minimal Music, also wiederholende Muster. Und wir wissen einfach, dass auch schon die ältesten Zeugnisse der menschlichen Heilkunde belegen, dass Musik schon wirklich, wirklich lange ein wichtiger Bestandteil von medizinisch-therapeutischen Ritualen war. Also es gibt sogar Funde von mehr als 10.000 Jahren zurück, die darauf hindeuten, dass Hochkulturen schon im alten China und im alten Ägypten und in der Antike die Musik zu Heilzwecken verwendet haben. Und die Musikmedizin versteht sich auch wirklich als wissenschaftlich fundiertes Verfahren, was alle schulmedizinischen klassischen Maßnahmen, aber nicht nur zur Therapie, sondern auch zur Vorbeugung auf dem Radar hat. Mhm. Das heißt, diese gerade auch funktionelle Musik wirkt bereits auf Rückenmarksebene schmerzfilternd. Das ist also ganz, ganz interessant, wie man auch den Schmerzmittelbedarf signifikant senken kann über Musik. Und wenn man sich jetzt wieder fragt, wie viel sollte man konsumieren? Tägliches Hören von etwa 25 Minuten über 3 Wochen reduziert nicht nur die Schmerzintensität, sondern auch für Angst, Depression oder Schlafstörungen. Und das ist ganz, ganz interessant. Man kann natürlich auch unterscheiden zwischen aktiver Musiktherapie, wo also der Mensch sich selbst mit Stimme oder einem Instrument einbringt, mhm, oder der rezeptiven Musiktherapie. Das heißt, man hört passiv über Kopfhörer oder wie auch immer. Und beides ist absolut legitim. Und die internationale Gesellschaft für Musik in der Medizin, sowas gibt es ja auch. Und die deutsche musiktherapeutische Gesellschaft bemühen sich seit über 30 Jahren durch einen fachübergreifenden Austausch zwischen medizinischen Heilberuflern, Musiktherapeuten, Ärzten und Hirnforschern, aber auch Musikern darum, den Einsatz von Musik in der Schmerzbehandlung zu erforschen und zu fördern. Und ich schreibe gerne auch mal auch Musik auf einen Rezeptblock. Man muss aber wissen, Musik kann fördern oder schwächen. Man muss auch schon wissen, welche Musik man sich da auf die Ohren donnert. Ne?
Und in welchen Bereichen der Medizin setzt man dann noch auf die heilende Wirkung der Musik? Also wird das tatsächlich auch auf der Intensivstation zum Beispiel eingesetzt?
Ja, auf der Intensivstation. Ich meine, ich habe das oft in meiner Zeit in der Chirurgie erlebt. Ich habe ja auch Zeit länger in der Chirurgie gearbeitet. Das gehört ja auch in der Arztausbildung dazu. Da war es manchmal so, dass auch bei langen Operationen auch die Chirurgen sehr gerne sich mit Musik umgeben. Interessanterweise auch war einer meiner Chirurgen damals in Paris ein großer Mendelssohn-Fan. Er hat dann immer Mendelssohn Bartholdy abgespielt. Wahrscheinlich hat das dem Patienten, denke ich, auch nicht geschadet. Aber wir wissen zum Beispiel bei der Koma-Therapie, wir wissen bei Demenzbetroffenen, ist es ein ganz wichtiger Teil, denn die Bereiche im Hirn, in denen das Musikgedächtnis gespeichert wird, sind nicht von der Demenz zerstört. Und deswegen erinnern sich auch demente Patientinnen oder Patienten an Kinderlieder, die sie in der Jugend gelernt haben. Und das ist einfach auch toll, wenn man das weiß, denn diese Erinnerung hilft, auch andere Erinnerungen wieder wach zu küssen. Das heißt, ganz wichtig, die Musik sollte immer mit der Vergangenheit des betroffenen Menschen zu tun haben. Also wenn wir jetzt, und das wird ja einige von uns hier betreffen, einen Demenzkranken in der Familie haben, das ist so ein wichtiges, hartes Thema, sich erinnern, Mensch, was hat diejenige mal gern gehört? Und dann die Musik mitnehmen. Das heißt, wir wissen, dass sich bei den Demenzpatienten der Gemütszustand auffällt, der Stresspegel sinkt, dass sich das Kurzgedächtnis, die Orientierungsfähigkeit und die Verstandsfunktion allgemein verbessern kann. Und selbst wenn eine Gruppe nur passiv Musik gehört hat in Studien, hat das ebenfalls schon Verbesserungen gezeigt. Wir wissen aber auch, dass die Musiktherapie allgemein wahnsinnig etabliert ist in dem gesamten Bereich der psychosomatischen, psychiatrischen Rehabilitation zur Linderung von Depressionen, zur Linderung von Angst, Schizophrenie, zur Rehabilitation nach Schlaganfall, bei Parkinson, zur Rehabilitation nach Verletzungen, Operationen und natürlich auch in der Therapie von Kindern, bei Entwicklungsstörungen, bei ADHS, bei Autismus, aber auch genauso nicht nur bei Schmerz, sondern auch in der Palliativmedizin und in der Onkologie. Also wir wissen, wie wichtig Musik einfach die Seele entstaubt und fusselfrei macht. Das ist so wichtig. Ja?
Wer selbst Musik macht, profitiert ja so besonders von ihrer Kraft. Du hast ja auch eben erzählt, du hast auch ein Instrument gespielt. Würdest du sagen, wer von Kindheit an selbst Musik spielt, tut ganz viel in Richtung Prävention?
Absolut. Absolut. 10 hoch 10 Ausrufezeichen. Also musikalische Früherziehung, Glockenspiel, im Chor singen, das hat ja noch einen ganz tollen Effekt. Erstens mal, die Stimme hat man immer dabei. Und wenn man sich im Kirchenchor engagiert, das ist sozial. Und es hat auch einen wunderbaren, gesunden Effekt. Gitarre, also worauf man Lust hat. Und man kann auch wirklich nur versuchen, als Eltern, Kindern in Kontakt zu bringen oder auch Menschen, die jetzt in Schulen als Lehrer arbeiten, zu schauen, hat ein Kind musikalisches Talent oder singt jemand gut, dass man auch so ein bisschen schaut, gibt es da jemand, der sich dafür interessiert? Das kann man nur fördern, also ausdrücklich und auch gemeinsam singen in der Familie. Also nicht nur, wenn Weihnachten da ist, sondern einfach, das ist so verloren gegangen. Also wir haben früher in der Schule sehr viel gesungen. Im Musikunterricht haben wir immer gesungen. Heute erinnert man sich kaum noch an Lieder. Und das macht so viel Spaß, einfach auch zu singen. Also die Italiener, ich habe ja in Italien studiert, in Frankreich studiert, also ne, damals noch in Zeiten, wo man dann Kassetten hatte und eine Kassette ins Auto eingeworfen hat und man ist dann mit mehreren Kommilitonen irgendwie zur Uni gefahren. Und dann haben die alle gesungen. Das war witzig. Also in Italien ist da auch eine ganz andere Kultur, dass man gemeinsam gerne singt. Die haben natürlich auch eine große, ja, so ist wie die französischen Chansons, ja. Die Italiener haben da einfach auch noch eine ganz andere Kultur des Schlagers als bei uns. Mhm. Da wird das richtig geschmettert. Verrückt, ne? Ja. Eros Ramazzotti und was alles gibt oder Paolo Conte. Musik hat so viele Vorteile für Gesundheit und Wohlbefinden. Und man muss jetzt aber auch wissen, musizieren macht jetzt nicht anders als von vielen Eltern erhofft, uns sofort intelligenter. Das haben die Studien gezeigt. Einen hohen IQ bekommt man dadurch nicht direkt. Aber wir wissen, dass Gehirne von Berufsmusikern mehr graue Materie haben als von Nichtmusikern. Und dass schon nach 15 Monaten Musikunterricht Kinder starke strukturelle Veränderungen am Gehirn haben. Und das verbessert die auditiven und motorischen Fähigkeiten. Also das lässt wirklich, wirklich nur Gutes sagen. Und es ist auch nie zu spät, mit Musik zu starten. Also Studien aus der Uni Florida haben gezeigt, bei Teilnehmenden von 60 bis 85 Jahren nach nur 6 Monaten mit Musik schnitten diese Menschen deutlich besser ab in Sachen Gedächtnisleistung, Informationsverarbeitung und anderen kognitiven Funktionen als die nicht musikpraktizierende Kontrollgruppe. In dem Fall haben die Klavier gespielt. Also man muss jetzt nicht Klavier sich ins Haus schleppen, ne? Loriot, ein Klavier. Und so ein Sketch für alle Loriot-Fans. Aber wie gesagt, schon 1 Stunde singen bringt so viel. Wir wissen, 1 Stunde singen, es kommen mehr Immunstoffe im Speichel. Das lässt sich bei Chormitgliedern in Studien messen. Wir haben auch Absenken des Cortisol-Levels. Wir haben mehr Oxytocin, mehr Kuschelhormon im Blut und natürlich auch Hormone, die uns glücklich und fröhlich machen. Adrenalin, Dopamin, Serotonin, Endorphin. All das wird beim Singen ausgesprudelt. Also vielleicht doch mal gucken, wo ist ja der Chor um die Ecke, das Instrument, was wir alle bei uns haben. Und dann rücken auch Menschen wieder ein bisschen zusammen. Also das ist ja auch das so Wichtige, dass wir gegen Einsamkeit, gegen soziale Verarmung und gegen, ja, dass wir Grenzen überwinden und mehr positive Gemeinschaft machen. Die Welt hat so viel Negativität. Wir müssen da auch mit Musik und unserem ganzen Wesen dagegen arbeiten.
Genau, also gleich beim Chor anmelden oder wenigstens regelmäßig unter der Dusche singen, wie mein Sohn das macht.
La, 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 la. Genau, jetzt habe ich wenigstens auch mal ein bisschen was getan. Ja.
Ja, unsere Zeit ist für heute leider schon zu Ende. Und mit dieser schwingenden Musikfolge und all den guten Wirkungen von Musik verabschieden wir uns in die Sommerpause im August. Allerdings werdet ihr auch in den nächsten 4 Wochen jeden Mittwoch eine Highlight-Folge hören zu Themen aus diesen schon über 200 Folgen, die wir mittlerweile haben. Also zu Themen, die Doc Fleck ganz besonders wichtig sind. Da hat sie jetzt nochmal 4 Folgen ausgewählt, die ihr ganz, ganz dringend nochmal hören solltet. Und so habt ihr dann auch in den Ferien weiter Tipps und Infos zu Thema Gesundheit und Ernährung. Für die erste Wundertüte nach der Pause sammeln wir jetzt schon eure Fragen. Also schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Unsere Folgen sind zu hören auf RTL Plus und den üblichen anderen Plattformen. Wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen in Form von Mails, von Sternen, einen Kommentar auf Spotify oder Apple Podcast. All das ist toll. Dann wissen wir, was euch besonders gefällt oder wovon ihr noch mehr hören wollt. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Am 3. September sind wir hier wieder im Studio.
Genau, wir melden uns bald wieder zurück und mir war einfach sehr daran gelegen, es gibt wirklich einige Themen, die so, so immens bedeutend sind für uns und unsere Gesundheit. Das kann man gar nicht oft genug sagen und deswegen gönnt euch diese Highlight-Folgen. Ich werde in der Zwischenzeit die Zeit nutzen müssen, nicht um mich in der Sonne zu brezeln, was sowieso nicht mein Naturell wäre, sondern ich habe sehr viel Arbeit auf dem Schreibtisch mit vieler Recherche für ein Buchprojekt. Also das ist noch ein Riesenknochen, an dem ich knabbern muss, an dem ich mich jetzt unter Druck setze zu knabbern. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn auch ihr die Zeit nutzt, um Wissen zu vertiefen und um diese so wichtige Arbeit von uns weiter zu empfehlen. Erzählt davon im Freundeskreis, im Kollegenkreis und lasst uns diese wichtige Gesundheitsbewegung, diese kleine schöne Grazwurzel weiter auf den Weg bringen. Alles Gute und bis bald.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.